Hi, hallo und herzlich willkommen zum Anders mit Hund Podcast. Mein Name ist Anne Bucher und ich bin die Gründerin von Anders mit Hund, Hundetrainerin und bilde Hundetrainer aus. Und heute durfte ich im Rahmen der Ausbildung unserer Hundetrainerinnen ein ganz tolles Erlebnis feiern, nämlich es haben 3 Absolventinnen ihre Prüfung bestanden. Und das ist immer, irgendwie total aufregend und besonders und beinhaltet ja auch nochmal eine Supervision für unsere Arbeit, weil wir das nicht alleine machen mit dieser Prüfung, sondern da zum Beispiel eine Amtsveterinärin dabei war. Und ja, das ist wirklich etwas, was mir viel Freude macht, zu sehen, wie die Menschen sich entwickelt haben. Und dann ist es für mich natürlich auch ultra aufregend, dieses Feedback von außen zu bekommen, wie andere Leute die von uns ausgebildeten HundetrainerInnen wahrnehmen. Uns gehen dabei natürlich vor jeder Prüfung bestimmte Dinge durch den Kopf. Es gibt klare Prüfungskriterien, es gibt ganz eindeutige, für uns wichtige Lerninhalte, die wir in der Regel auch abfragen im Rahmen eines Gesprächs im Zusammenhang mit der Prüfung. Und trotzdem gibt es auch so ein paar Dinge, die für uns wirklich den Ausschlag geben, ob jemand in dieser Prüfung richtig gute Arbeit geleistet hat oder nicht. Und über die haben wir uns in den letzten Tagen im Zuge der Vorbereitung der Prüfung halt auch nochmal Gedanken gemacht. Was macht eigentlich die Prüflinge für uns aus, wo wir sagen, yes, das war richtig, richtig gut. Und das möchte ich dir heute mitgeben, denn mir ist in den Gesprächen aufgefallen, dass das auch das ist, was für mich eine richtig gute Hundetrainerin oder einen richtig guten Hundetrainer ausmacht und wie du vielleicht auch die Qualität von Hundetraining ein Stück weit besser beurteilen kannst. Es ist etwas, was so klein ist wie nur irgendwas und zugleich so groß und so wichtig, denn es geht gar nicht unbedingt um das Fachwissen oder darum, dass die Leute die Übungen perfekt anleiten oder eine bestimmte Übung auswählen, sondern es ist ganz häufig das Drumherum im Training. Und ich möchte dir heute erklären, warum mir das Drumherum so wichtig ist, was das Drumherum eigentlich mit deinem Hund macht, mit dir macht und warum ein schlechtes Trainingssetting oder ein nicht gut gestaltetes Trainingssetting dein komplettes Training boykottieren kann. Vielleicht kennst du das, du fährst mit deinem Hund zur Hundeschule oder du triffst dich mit dem Trainer, du lädst den Hund aus dem Auto aus, der zieht schon vor lauter Erregung, vielleicht sogar von dir als Vorfreude interpretiertes Verhalten, zieht der schon so richtig in Richtung Hundeplatz, der ist schon sehr stark erregt und eigentlich beginnt schon auf dem Weg zum Training sowas wie, der Hund zieht an der Leine, du bleibst stehen, bis er aufhört zu ziehen, du gehst weiter. Oder auch am Ende von der Trainingseinheit, du verlässt den Termin mit deinem Trainer, mit deiner Trainerin und gehst wieder zum Auto und dann steigt der Hund nicht gut ein. Oder es kommt auf dem Weg dahin nochmal zu einer Begegnung, die du doof findest. Vielleicht kommt der nächste Kunde, die nächste Kundin, ihr müsst eng aneinander vorbei, die Hunde ziehen aufeinander zu oder krölen sich an. Das sind genau die Dinge, die dein Training immer wieder boykottieren werden. Und das gilt auch zum Beispiel, wenn die Pausen nicht gut gestaltet werden. Also erfahrungsgemäß ist es so, dass du während eines Trainings Fragen haben wirst und dass du während eines Trainings von deinem Trainer, deiner Trainerin Erklärungen bekommen wirst. Also Menschen sprechen miteinander. Und in dieser Zeit ist es enorm wichtig, was der Hund tut. Hunde sind Kontextlerner und Hunde lernen über Verstärkung oder Strafe, also über Konsequenzen auf ihr Verhalten, von welchem Verhalten es sich lohnt, in Zukunft mehr zu zeigen oder was man in Zukunft besser sein lassen sollte. Vielleicht weißt du, dass wir Strafe niemals gezielt und absichtlich einsetzen. Natürlich passiert es uns, dass wir im Training und im Alltag mit unseren Hunden Fehler machen und dass etwas wirkt wie eine Strafe. Zum Beispiel, weil irgendjemand auf die Leine tritt, wenn der Hund gerade in die Umwelt gehen will und erkunden will. Es tritt jemand auf die Leine, das ist für den Hund unangenehm, der erschrickt sich dadurch, der wird zurückgeruckt und dann geht er erstmal oder sogar länger nicht in die Umwelt, dann wirkt es als Strafe. Aber wir arbeiten in der Regel über Verstärkung von Verhalten, vor allen Dingen, wenn wir geplant arbeiten. Verhalten wird also verknüpft mit einer Konsequenz und dadurch entweder mehr oder weniger, zumindest wenn es gut gemacht ist. Jetzt ist es so, dass für dich es total logisch ist, was du von deinem Hund sehen willst und dass du gezielt dieses Verhalten eben verstärkst, damit dein Hund lernt, was er tun soll. Für deinen Hund ist es allerdings nicht so, dass der sofort weiß, was du verstärken willst, sondern der verknüpft Bewegungen mit Konsequenzen und über die Wiederholungen findet er raus, welche Bewegung sich eigentlich konkret oder welches Verhalten sich konkret gelohnt hat. Nehmen wir mal an, du belohnst, dass dein Hund neben dir herläuft. Also an lockerer Leine direkt an deiner Seite läuft. Dann guckt er mal nach links, der guckt mal nach rechts, der guckt mal nach oben, der guckt mal nach unten. Erst durch die Wiederholungen kann dein Hund rausfiltern, ob es um irgendwas angucken, irgendwo hingucken, irgendeine Kopfbewegung ging oder ob es zum Beispiel um das dicht neben dir laufen ging. Erst im Laufe der Wiederholungen kann der rausfiltern, um was es dir konkret geht. Damit das gelingt, muss der Hund oder sollte der Hund eine hohe Quote haben, wie oft er diese Verstärkung von dem korrekten Verhalten, an dem du gerade trainieren möchtest, erfährt. Wenn jetzt das Drumherum nicht gut gestaltet ist und zum Beispiel dein Trainer, deine Trainerin dir etwas erklärt und dein Hund zeigt in der Zeit das Verhalten, was du eben noch haben wolltest, zum Beispiel sich zu dir umdrehen und dich angucken und du hast kein gutes Drumherum, kein gutes Setting und der guckt dich in den Momenten an und jetzt kommt die Belohnung nicht, dann gerät der Filter, wann es sich lohnt und wann nicht, durcheinander. Das heißt, es könnte dir passieren, dass dein Hund nicht checkt, dass es um das zu dir umgucken geht, weil es sich mal lohnt, mal nicht. Und solange du an einem Verhalten noch trainierst und es verbessern willst, sollte es sich eben immer lohnen. Vielleicht ist es auch so, dass dein Hund schon gecheckt hat, dass es sich um das dich angucken handelt, aber jetzt sagt, alles klar, ich brauche, dass wenn sie sich mit jemandem anders unterhält, nicht zeigen, dann lohnt es sich nicht, dann geht es ihr nicht um das Verhalten. Klassiker an der Stelle, du gehst irgendwann mit Freundinnen oder Nachbarn oder anderen Menschen spazieren, ihr geht schon mal häufiger mit mehreren und sobald andere Leute dabei sind, funktioniert das Verhalten nicht mehr. Dann kann es sein, dass dein Hund einfach im Laufe der Zeit gelernt hat, dass wenn du dich mit anderen unterhältst, deine Aufmerksamkeit geteilt ist, dass sich das Verhalten nicht lohnt, beziehungsweise er sagt nicht, ja, lohnt sich nicht, sondern dass er einfach gelernt hat, dass es in dem Moment nicht das ist, was du sehen möchtest, weil es sich eben nicht lohnt. Das heißt, er kann diese Transferleistung, ach ja, die unterhält sich, deren Aufmerksamkeit ist geteilt und deswegen macht sie das nicht, die kann er ja gar nicht leisten. Er hat nur den Filter, wie oft lohnt sich das, in welchen Momenten lohnt sich das und was lohnt sich überhaupt. Und dabei entstehen eben diese Filter am Kopf und diese Filter am Kopf werden unklar, wenn wir nicht sauber filtern. Und genau das ist etwas, was dein Training gegebenenfalls massiv boykottiert. Du hast jetzt geübt mit deinem Hundetrainer oder deiner Hundetrainerin, dass dein Hund regelmäßig zu dir schaut, ihr kommt an dem Ort an, mal lohnt es sich nicht. Solange du super fokussiert bist und dein Trainer dich super anleitet, wird es belohnt. Aber in der Sekunde, wo du Rückfragen stellst, wird es nicht belohnt. In der Sekunde, wo du zum Auto zurückgehst, wird es vielleicht nicht belohnt, weil du zu sehr darauf fokussiert bist, die Umweltbedingungen in den Griff zu bekommen. All diese Dinge. Und dann wird es für deinen Hund verschwommen und unklar. Und genau hier ist es die Aufgabe eines guten Trainers oder einer guten Trainerin, dafür vorzusorgen, dass dir das nicht passiert. Und es kommen gleich noch mehr Aspekte, die dir schiefgehen können, wenn das Training nicht gut gestaltet ist. Und hör da unbedingt genau hin, weil vielleicht findest du das Zünglein an der Waage, was gerade dein Training total boykottiert. Ein weiterer Aspekt ist nämlich das Thema der Erregung. Erregung ist prinzipiell nichts Schlechtes. Und Erregung gepaart mit guten Emotionen ist sowieso nichts Schlechtes. Alles, was im Leben so richtig, richtig knackig Spaß macht, geht mit Erregung einher. Ohne Erregung wäre unser Leben total langweilig. Aber wenn du beim Training ankommst und dein Hund bellt schon hinten im Auto oder du lädst den aus und der zieht schon nur noch in Richtung Gelände und ist sofort auf 180, wenn ihr da ankommt, dann ist das in der Regel kein Indiz für Vorfreude. Wenn das der Fall wäre und er würde sich auf die Vorfreude haben, auf das, was ihr jetzt gleich zusammen macht, dann wäre er extrem empfänglich für deine Interaktion ab dem Moment. Das heißt, er würde extrem gut auf dich reagieren. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass du gerade dabei bist, das komplette Setting mit allen Hundegerüchen, mit den anderen Menschen, mit den Begegnungen, die ihr da habt, aber auch natürlich, selbst wenn ihr da keinem begegnet, mit dem ganzen Kontext, Hundetraining, Hundeschule, Gerüche von anderen Hunden, mit extrem hoher Erregung plus Frustration zu paaren. Denn wenn dein Hund total an der Leine in Richtung Training zieht, ganz egal, ob du daran jetzt arbeitest oder nicht, wenn der schon da hinten im Auto bellt, dann sind es Indizien für Frustration, dass es ihm nicht schnell genug vorangeht, dass er nicht gelernt hat, dort in Ruhe anzukommen. Und häufig ist es auch ein Indiz für große, große Konflikte. Das heißt, egal warum du jetzt in die Hundeschule gehst, wir wünschen uns ja einen Hund, der im Alltag mit fremden Hunden gut zurechtkommt, dabei höchstens ein mittleres Erregungslevel zeigt, der in der Lage ist, sich auch lenken zu lassen in Hundebegegnungen, der in der Lage ist, sich abwenden zu lassen, zum Beispiel im Bogen dran vorbeizugehen, solche Dinge. Und wenn du diesen ganzen Kontext mit anderen Hunden oder auch anderen Menschen mit dieser Erregung und mit diesem Highspeed verknüpfst und gleichzeitig eher durch den Kofferraumdeckel die Box oder die Leine ausgebremst wird und dann das Ganze durchziehen oder durch Bellen kommuniziert, dass ihm das zu langsam geht, dann weißt du schon, dass da ein ordentliches Päckchen Frustration mit reinkommt und es hilft dir im Alltag in Begegnungen oder sonstigen gar nichts. Das heißt, wenn das so deine Themen sind, schneller Erregungsanstieg, Hundebegegnungen, Leinenführigkeit, Bellen und du es dort regelmäßig produzierst, dann wird das Ganze nicht besser, sondern im Gegenteil, dein Hund kommt immer häufiger in den Zustand. Dieser Zustand wird immer normaler für euch beide, immer trotzdem belastend, bleibt er belastend und du wirst diese Sachen nicht los, denn dein Hund lernt nicht neue Strategien, sondern die alten Strategien werden immer wieder praktiziert und lohnen sich auch ein Stück weit, beziehungsweise werden wie so ein Muskel trainiert und aufrechterhalten. Auch das gilt natürlich für den Hinweg zum Training, für das Verweilen beim Training und beim Zurückgehen zum Auto. Und das sind so Aspekte, die definitiv dein Training so nachhaltig boykottieren können, dass du über Jahre hinweg in Hundeschulen rennst und immer siehst, es wird so ein bisschen besser, aber unterm Strich ist es das eben nicht. Und unterm Strich wirst du auch deine Probleme nicht wirklich los oder die Symptome nicht wirklich los. Was können wir als Trainerinnen jetzt anders machen oder besser machen, beziehungsweise worauf achten wir da bei unseren Prüfungen so nebenbei? Das ist zum Beispiel, ob der Mensch vom Trainer am Auto gut abgeholt wird und auch bis zum Auto gut zurückgeleitet wird. Wenn wir Trainingstage oder Gruppenstunden organisieren, dann haben wir entweder eine so hohe Dichte an Trainern und Hospitantinnen und MitarbeiterInnen, dass wir die Leute an den Autos abholen können, oder die Leute bekommen wirklich ganz, ganz klare Instruktionen. Wir lassen sie zum Beispiel versetzt ankommen oder sie bekommen so Instruktionen, wie parkt ihr, bleibt der Hund erstmal im Auto, was findet eigentlich konkret statt. Wir besprechen uns bitte erstmal, dann werden die Hunde nacheinander aus dem Auto geholt. Das heißt, für uns fängt wirklich in der Sekunde, wo das Mensch-Hunde-Team ankommt, spätestens das Training an. Vielleicht gibt es noch eine Vorbereitung. Wir versuchen da so früh wie möglich nur das erwünschte Verhalten produzieren zu lassen. Das Zweite ist, dass wir in allen Trainings immer gucken, dass bestimmte Basistool erstmal wie so eine Bestandsaufnahme sich angeguckt und verwendet werden, dass wir uns erstmal angucken, dass der Hund das Gelände erkunden kann, dass der erstmal ankommen kann. Wir gucken uns dabei an, wie gehen die Menschen mit den Leinen um, wie wird der Hund gehandelt? Wie viel wird da eigentlich interagiert? Das heißt, wir gucken gar nicht nur darauf, wie geht es dem Hund, sondern auch, wie gut kommt der Mensch mit seiner Konzentration und mit seiner Aufmerksamkeit hier in diesem Umfeld zurecht? Wie aufgeregt ist er vielleicht, weil wir auf die Finger gucken? All diese Dinge. Und dann ist die große Kunst, das Training an Hund und Mensch anzupassen und auch zu sagen, hey, in der Sekunde, wo ich merke, der Mensch ist ultra aufgeregt und der bekommt gerade das Leinenhandling gar nicht so gut in den Griff, zum Beispiel, und dadurch schnellt der Hund ganz häufig in die Leine und springt da rein oder es passieren andere doofe Sachen, dann auch zu sagen, okay, ich sehe gerade, der Kundenwunsch ist jetzt A, aber mein Wunsch als Trainer ist jetzt B. Zum Beispiel das Leinenhandling. Und dann situativ zu entscheiden, was ist gerade wichtiger. Ist es wichtiger, dass der Kundenwunsch erfüllt wird im Sinne dessen, dass wir den Kunden damit viele Baustellen beseitigen können, dass es dem Kunden Erleichterung verschafft, dass sein Leben leichter wird? Oder sehen wir als Profis wirklich eine andere Aufgabenstellung, die zuerst zu bewältigen ist und müssen es ansprechen? Und müssen dann umgestalten. Und für mich sind zum Beispiel die TrainerkollegInnen, die da das Bestmögliche im Sinne des Kunden nutzen. Also was ist das, was diesem Mensch-Hund-Team gerade am meisten Zufriedenheit, am meisten Entlastung oder Freude in den Alltag bringt? Was brauchen die gerade scheinbar? Das an den Kunden, die Kundin zu adressieren, da zu sagen, hey, pass auf, eigentlich war mein Plan heute mit dir das und das zu machen. Ich sehe aber gerade, es gäbe einen anderen Baustein, an dem ich total gerne mit dir arbeiten möchte, weil das irre wichtig ist, es würde euch das Leben wirklich erleichtern, darauf einzugehen. Wenn du jetzt an klassisches Hundetraining denkst, dann wird dir auffallen, das geht nicht, wenn ich da mit 6, 8 oder 10 Gruppenteilnehmern stehe. Das heißt, wenn ich im Gruppentraining bin, dann schaffe ich persönlich das bei 3 sehr gut. Bei 4 kommt es dann schon darauf an, wie gut ich die Menschen kenne und wie fortgeschritten die in unseren Trainingstechniken sind, welche Herausforderungen die mit sich bringen. Aber alles über 4 wäre für mich nicht machbar, denn ich kann mich nicht gut genug zwischen den Menschen verteilen. In unseren Prüfungen ist es bei mir ein ganz wichtiger Aspekt, ob die Trainerin, obwohl Zuschauer da sind, stur an dem mehr oder weniger vorgegebenen Programm festhält oder sich traut, Variationen reinzubringen, um auf das Mensch-Hunde-Team zu reagieren. Und es später vielleicht für uns auch zu argumentieren oder sogar beim Anleiten schon klar zu machen. Denn was ist die Kompetenz eines Trainers oder einer Trainerin, ist ja nicht Fachwissen auf dem Papier zu haben, sondern sich auf Mensch-Hunde-Teams und die Umwelt einzustellen und zu gucken, dass das bestmögliche Lernergebnis und der höchste Kundennutzen für den Menschen, also für den angeleiteten Menschen dabei rausspringt, damit wir dem Hund ein möglichst gutes Lernresultat auch mitgeben können. Und dazu gehören zum Beispiel die Pausengestaltung. Mit Fortgeschrittenen hat man dann bestimmte Pausensignale, wo der Hund einfach weiß, das, was wir jetzt gerade geübt haben, ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich darf in meine Welt abtauchen, ich darf erkunden, ich darf mir die Welt angucken, ich darf mich mit der Umwelt beschäftigen. Und es lohnt sich jetzt nicht, das Verhalten von eben zu zeigen. Das verhindert diesen negativen Lerneffekt sehr, sehr, sehr gut, dass der Hund eben nicht denkt, oder dass der nicht einen anderen Kontext sich ausdenkt, im Sinne von jetzt unterhält sie sich mit Menschen, jetzt lohnt sich das nicht, sondern er weiß, alles klar, in diesem Kontext des Pausensignals lohnt es sich nicht. Wenn aber jetzt ein Team noch kein Pausensignal hat, dann kann ein Trainer, eine Trainerin das gestalten dadurch, dass die Umwelt ausgewählt oder angereichert wird oder genutzt wird, sodass der Hund da drin gerne abtaucht, schnüffeln geht, dass man ein bisschen beim Erklären schlendert, dass man auf jeden Fall guckt, dass die Erklärungen an den Menschen so adressiert werden können, dass der Hund in der Zeit nicht Fehler macht, also unerwünschtes Verhalten zeigt oder aber Dinge zeigt, die ich gerne unbedingt noch verstärken möchte und dass wir die Erklärungen kurz und knackig halten und stattdessen wirklich lieber praktisch mit den Menschen arbeiten und die Erklärungen vielleicht hinten anstellen, wenn wir das Mensch-Hunde-Team wieder zum Auto geleitet und den Hund auch gut wieder verpackt haben. Und gerade dieser Abschluss mit Mensch-Hunde-Team ist gut verpackt wieder am Auto angekommen, den erlebe ich als einen ganz besonders wichtigen Aspekt, nicht nur aus der Trainingslehre mit den Hunden, sondern auch daraus, überleg dir mal, du hast ein Begegnungsproblem mit deinem Hund. Das Training läuft richtig gut. Und jetzt gehst du zurück zum Auto und dein Hund löst aus. Dann gibt es ganz vielen Menschen das Gefühl, sie haben es falsch gemacht. Sie können es nicht, wenn der Trainer nicht daneben steht. Es ist abhängig davon, dass der Trainer dabei ist, damit es gelingt. Und das ist totaler Schwachsinn, weil es kann einfach sein, dass der Hund müde ist. Es kann sein, dass du müde warst. Und es war eine komplett andere Situation, die ihr so noch nicht geübt habt, die ihr so noch nicht könnt. Und es wäre die Aufgabe des Trainers oder der Trainerin eben, aus meiner Perspektive, dich bis zum Ende durchzugeleiten. Und heute war das so in diesen drei Prüfungen, dass alle drei Prüflinge genau diese Dinge wunderbar gemacht haben und hinterher teilweise sogar richtig geil argumentiert haben, warum sie beim Ankommen mit dem Hund den nicht lange die Umwelt erkunden lassen haben, sondern zügig gestartet sind. Umwelt erkunden lassen zu Beginn einer Trainingseinheit ist unglaublich wichtig, dass die Hunde dafür Zeit kriegen, sich umzugucken, wo bin ich eigentlich hier, selbst wenn es ein vertrauter Ort ist, dass sie abchecken können, was gibt's hier Neues, was ist hier los, wer ist da. Nur dann, wenn sie sich in einer Umwelt sicher fühlen oder zumindest alle auf sie einprasselnden Reize wahrnehmen konnten, die Zeit hatten, sich mit denen zu beschäftigen, die zu kategorisieren, dann ist es für ihr Gehirn ungefährlich, sich auf Training mit uns einzulassen. Und dann können sie wirklich auch das lernen, was wir ihnen beibringen wollen. Und heute zum Beispiel, da war eine Teilnehmerin dabei, die hat gesagt, oh, ich hätte gerne den Hund länger erkunden lassen, aber mir ist aufgefallen, dass der dann sehr viel an der Leine noch gezogen hat, sehr in die Leine gesprungen ist. Und da wollte ich ja jetzt nicht dran arbeiten. Ich hatte ein anderes Lernziel und deswegen habe ich mich entschieden, die Umwelterkundung am Anfang zu dosieren, einzuschränken, ein bisschen zu gucken, dass wir den Raum, in dem der Hund arbeitet, begrenzen, nicht durch irgendwelche komischen Maßnahmen, sondern indem ich einfach in ein Eckchen gebe, wo ich dachte, da ist nicht so viel. Und das sind so Sachen, da freue ich mich, weil ich dann einfach sehe, da ist eine Kollegin, die eigenständig, auch wenn sie von uns vielleicht was anderes gehört hat oder normalerweise was anderes tut, die eigenständig anpasst. Und das macht für mich eine richtig, richtig gute Trainerin aus. Oder dass sie eben gucken, hey, ich kenne das Team nicht, ich will das jetzt auch nicht überfrachten in der ersten Stunde. Ich lasse mir erstmal vorführen zu den Aufgaben, was die schon können, was die mitbringen und darauf sattel ich auf. Und ich überlege, während ich die beobachte schon, wie kann ich Belohnungen so gestalten, dass sie zum Hund passen, aber auch, was könnten Bedürfnisse sein, die der Hund hier hat, die er während des Trainings vielleicht nicht so ideal erfüllen kann, die ich dann aber nutzen kann für die Pausen. Also so, dass der Hund eben in der Pause Bedürfnisse erfüllt, die wir im Training nicht so gut einbauen können. Dadurch kommt der Hund wieder besser mit der Umwelt zurecht und der Mensch hat Zeit, mir bei den Anleitungen zuzuhören. Diese drei Aspekte sind nur ein Bruchteil von dem, was gutes Training ausmacht. Und trotzdem ist mir heute nochmal bewusst geworden, wie unfassbar wichtig mir die sind, weil wir Menschen so dazu neigen, in den Übungen zu Perfektion überzugehen und wirklich pingelig zu gucken, was total schön ist und was gut ist. Ich mag das, wenn man sauber trainiert und wenn man sich darüber Gedanken macht, wie der Hund lernt. Und zugleich ich so viel erlebe, dass in der Sekunde, wo unser Fokus von dem Mensch-Hunde-Team oder von dem Hund abweicht und in die Umwelt geht, wir uns mit Kolleginnen oder Trainerinnen unterhalten, dass in der Sekunde häufig Dinge passieren, die dann das Training boykottieren. Und dann sind wir Menschen frustriert, weil wir das Gefühl haben, der Hund lernt nicht gut. Dabei war es unser Setting, was nicht ideal gestaltet war oder was halt echte Patzer eingebaut hat. Ich hoffe, dass du aus dieser Episode ganz viel mitnehmen kannst, dass du bei deinem nächsten Training mit deinem Hund, egal ob mit Trainerin oder für dich, darauf achtest, dass es nicht nur um die Übung geht, sondern dass das große, große Drumherum eine wirklich wichtige Rolle spielt. Und wenn du dich gerade fragst, wer in Zukunft dein Trainer oder deine Trainerin sein könnte, dann schau dich auf jeden Fall nach diesen Kriterien um. Wie kommst du beim Training an? Wie wird das Setting gestaltet? Können dein Hund und du in Ruhe dort ankommen? Kann dein Hund sich erstmal in der Umwelt zurechtfinden und erkunden? Wie werden die Pausen gestaltet? Wie sehr wird angepasst für deinen Hund, für seine aktuelle Tagesverfassung und auch für deine Tagesverfassung? Und daraus kannst du hochwertiges Training ableiten. By the way, hochwertiges Training heißt natürlich auch, dass das beim Trainer, bei der Trainerin wertgeschätzt werden darf. Wir hatten am Wochenende Gespräche mit Kolleginnen und anderen Trainern, wo immer wieder auch so ein bisschen durchgeklungen ist, naja, aber der Hundehalter muss das dann auch bezahlen können und wollen. Und natürlich ist es so, dass ein solches Training, kleine Gruppe, Zeit bis zum Auto, vom Auto wieder wegbringen, also wirklich gut gestaltete Lerngelegenheiten, die sind hochwertig und die müssen auch entsprechend hochwertig entlohnt werden. Dafür braucht man häufig weniger. Darf man sich dann auch durchrechnen. Falls du lernen möchtest, richtig geil Training auf diese Art und Weise zu gestalten und sagst, hey, die haben Prüfungen, die haben eine Ausbildung, das interessiert mich total. Die nächste Staffel startet im Juli und noch im März werden wir die Pforten wie immer mit einem schönen Frühbucherangebot öffnen. Nur für Leser und Leserinnen unseres Newsletters. Das heißt, zum Newsletter anmelden und dann auch wirklich öffnen und lesen, wenn du das nicht verpassen willst. Ich würde mich riesig drauf freuen, wenn ich dann auch eine Podcast-Episode in einer gewissen Zeit machen darf, wo ich über deine Prüfung berichte und unseren drei Prüflingen von heute. Es hat mir eine riesige Freude bereitet, euch zuzusehen. Es hat mir eine riesige Freude bereitet, heute Abend beim Abendessen haben wir im Team nochmal sinniert, was wir mit euch erleben durften in den letzten Jahren und wie schön das ist, dass es euch jetzt gibt und dass es immer mehr Anlass mit Hundtrainerinnen gibt, von denen einige auch die eine oder andere Podcast-Hörerin vielleicht in Zukunft regional begleiten. Danke euch allen, es war wunderbar und jetzt viel Freude mit eurem Hund beim Training.